Gar nicht morgen. Aber gut.
Guten Morgen, Famke. Nee. Okay. Ich bin so am Mittagessen, aber ja.
Egal, egal. Es ist ja auch, viele Leute haben mir gesagt, dass sie den Podcast eh zum Einschlafen hören. Also es ist eh immer fehl am Platz. Na gut. Ronja Räubertochter oder Pippi Langstrumpf?
Oh. Pippi Langstrumpf. Weil ich Ronja Räubertochter nie richtig gelesen habe. Ich habe den Film, glaube ich, mal angeschaut und war da auch in so einem Open-Air-Theater. Aber ich habe das nie so richtig. Also ich könnte jetzt auch gar nicht so genau die, also so grob könnte ich die zusammenfassen, die Geschichte. Aber auf jeden Fall Pippi Langstrumpf, weil ich da auch die ganzen Filme gesehen habe, auswendig kenne. Und mir das irgendwie auch so voll, ich fand das immer so, also jetzt auch noch finde ich die so cool, weil die irgendwie so, ja, selbstständig gelebt hat und einfach ihr Ding durchgezogen hat und so voll, ja, auf, also nicht so auf die Regeln gehört hat. Ja, deshalb Pippi Langstrumpf. Wie ist es bei dir?
Ja, ist eine schwierige Frage. Also ich glaube, ich bin aber auch eher bei Pippi Langstrumpf, auch aus ähnlichen Gründen. Wobei ich Ronja Räubertochter, da hatten wir so ein Video, glaube ich, oder so eine DVD zu Hause. Die habe ich auch immer richtig gern geguckt, weil ich irgendwie so diese das Waldambiente, das mochte ich immer so richtig gern. So, also das fand ich irgendwie cool, dass es halt so im Wald spielt.
Aber es war auch immer so ein bisschen so gruselig, oder?
Ja, voll, voll. Aber vom Bezug her, glaube ich, eher Pippi Langstrumpf, ja.
Wir müssen noch kurz sagen, bevor wir jetzt richtig starten, dass Famke im Urlaub ist und deshalb kann es sein, dass es so ein bisschen verzögert ist immer mit den Antworten, weil du bist ja auf so einem Bauernhof und das Internet ist zwar da, aber
manchmal schlechter, manchmal besser. Mal sehen, wie viel du beim Schnitt rausholen kannst.
Ja,
sehen wir dann.
Auf jeden Fall. Genau, und mit der Frage begrüßen wir euch auch zu Pantoffeln im Regen, unserem Podcast. Wir setzen uns alle 2 Wochen vors Mikro und quatschen einfach über Themen, die uns gerade beschäftigen. Dabei frühstücken wir meistens mit euch zusammen und wollen euch so den Start in die Woche versüßen.
Und diese Woche soll es um Kinderbücher gehen oder allgemein Erzählungen für Kinder, sag ich mal. Und zwar so ein bisschen so eine kritische Herangehensweise. Also das, wir kommen dazu, wir reden auf jeden Fall über Ronja Räubertochter und Pippi Langstrumpf. Aber ich werde auch noch von dem Buch erzählen, das ich für die nächste Woche, wo ich auf einer Kinderfreizeit bin, ein bisschen, ja, zu einem kleinen Theaterstück ist übertrieben gesagt, aber zu was Erzählbarem eben mir zusammengefasst habe. Und vielleicht kommen wir auch noch an ein paar anderen Büchern vorbei. Mal gucken, wie die Zeit so reicht. Aber es geht ein bisschen um die Einordnung und um die Frage, darf man das heute noch lesen?
Ja, genau. Sehr cool. Ach, ich mag das ja voll gern mit so Kinderbüchern und so, weil ich mich damit ja irgendwie auch beruflich beschäftige, beziehungsweise in meinem Studium ist es auf jeden Fall auch Thema gewesen. Und hatte damit tatsächlich auch in meiner Hausarbeit zu tun über Kitas und wie die gendergerecht gestaltet werden können.
Ja, mega cool, gut. Ja, vielleicht können wir, bevor wir mit dem starten, was ich jetzt gerade noch im Kopf habe, kurz darüber quatschen. Ich meine, dass du vor einiger Zeit auch so ein Seminar oder so eine Veranstaltung mit Cornelia Funke hattest.
Ja, hatte ich. Ja, das war richtig cool. Also das findet tatsächlich in größeren Abständen momentan immer noch statt. Bei mir an der PH wird, also Pädagogischen Hochschule, wird es angeboten. Und das war mega cool, weil Cornelia Funke das so ein bisschen erzählt hat, wie sie Bücher schreibt, also wie sie da rangeht und auch uns ihre Notizhefte oder Notizbücher gezeigt hat. Und da ging es dann auch darum, dass bei den wilden Hühnern, da gibt es ja ein lesbisches Mädchen, ich weiß gerade gar nicht, war es Wilma?
Ja, mein erster Gedanke war auch Wilma, aber ich weiß es nicht, also keine Garantie.
Ja, und weil das für damalige Verhältnisse irgendwie voll krass war, dass die lesbisch ist. Und Cornelia Funke meinte dann irgendwie auch so, dass sie das für gar nicht so krass empfunden hat, aber erst im Nachhinein so gecheckt hat, dass es schon ein Ding war. Und das fand ich voll spannend, weil ich da schon bemerkt habe, dass wir, glaube ich, jetzt an so, in so einer Zeit angekommen sind, wo das auf jeden Fall mehr auch im Film und Fernsehen vertreten ist, immer noch viel zu wenig. Gerade lesbische Hauptcharakter sind viel weniger vertreten als schwule Hauptcharaktere. Und ist mir dann auch erst im Nachhinein aufgefallen, dass es echt ein Ding war, weil ich habe das damals auch angeschaut und habe mir, also für mich war das damals nicht so, boah, die ist lesbisch krass, aber so
Das hat er
rückwirkend gab es wirklich
dazugehört.
gar keine Sichtbarkeit sonst in
Ja.
Kinder- und Jugendbüchern von Lesben. So,
Ja, und ich meine
ja.
sowieso, also allgemein queere Sichtbarkeit sowieso nicht, aber ich finde es spannend, dass das dort auch so eingeflochten wurde. Und vor allem, glaube ich, sind die wilden Hühner auch immer noch ein relativ, also immer noch so ein Beispiel, was immer noch relativ hochgehalten wird, von wegen, das ist sehr gute Kinder- und Jugendliteratur. Natürlich gibt es da auch diese Interaktion mit den Pygmäen, dieser Jungsgruppe so. Und natürlich ist
Ja,
dann die
ja.
Anführerin von den wilden Hühnern irgendwann mal mit diesem Anführer da
Anführer
zusammen
von
und
den.
so. Also es gibt da
Ja.
schon. Weiß nicht, man kann überall was finden, was man kritisieren kann, aber ich glaube, so
Ja.
vom Prinzip her ist es ja schon, also es sind halt vor allem weibliche Hauptcharaktere, dann, wie du sagst, ist irgendwie eine lesbische Sichtbarkeit da und genau, also es wird nicht so stereotypisiert, würde ich mal jetzt einfach sagen.
Ja, voll.
Genau, dann können wir eigentlich weitermachen mit dem nächsten Buch, über das wir schon am Anfang geredet haben, oder dem nächsten Charakter, nämlich Pippi Langstrumpf. Und ich glaube, Pippi Langstrumpf, genauso wie Ronja Räubertochter, ich bin vor allem auf die zwei gekommen, weil ich neulich in einem Theaterstück war, wo es um, also es ging um die musikalische Reise in die Kindheit. Und dann wurde eben auch beleuchtet, dass, also wurden eben auch Pippi Langstrumpf und Ronja Räubertochter beleuchtet. Und gleichzeitig wurde halt kritisiert, dass es zum Beispiel weiße Hauptcharaktere sind. Also es gibt halt fast keine Sichtbarkeit von nicht weißen Charakteren. Genau, aber dass die Person, die das erzählt hat, hat gesagt, sie hat sich trotzdem eben mit den zwei identifiziert, weil die, ja genau, weil die einfach für sich so als so, weiß nicht, so starke Mädchen gestanden sind.
Ja.
Und es gibt aber natürlich viel Kritik, vor allem bei, also es ist vor allem 2009, glaube ich, kam das ein bisschen auf, weil in Pippi Langstrumpf halt viel das N-Wort verwendet wird, so.
Oh
Oder was
ja.
heißt viel? Also es passiert halt immer wieder so. Das Buch wurde geschrieben während des Zweiten Weltkrieges. Kann man sich jetzt drüber streiten, ob das gerechtfertigt ist oder nicht. Und es werden allgemein koloniale Sichtweisen reproduziert, sag ich mal. Wenn man zum Beispiel über den Vater von Pippi Langstrumpf, der wird beschrieben als dieser Südseekönig. Also so heißt es in der neuen Auflage. Vorher war es anders,
Okay.
aber genau, wird als Südseekönig beschrieben, der irgendwo auf einer Insel in der Südsee eben so ein Volk über so ein Volk der König ist. Und das ist natürlich super kolonial. Also der ist halt,
Ja,
das ist
voll.
halt so ein weißer Dude, der geht halt dahin und dann hat er halt diese Insel so. Und ich glaube, das ist vor allem die Hauptkritik, die so an Pippi Langstrumpf geäußert wird. Ich meine, der Rest, ja, so wie ich vorhin gesagt habe, man kann immer irgendwas finden, aber ich glaube, das ist so die Hauptkritik. Und wenn man sich jetzt halt fragt, wie man damit umgehen kann. Also es wurde ja, wie gesagt, auch schon in dieser neuen Ausgabe geändert. Dann heißt halt zum Beispiel ja Südseekönig. Das reproduziert halt immer noch diese kolonialen Bilder, würde ich sagen. Aber man kann natürlich, wenn man jetzt sagt, okay, ich habe ein Kind und ich möchte dem Pippi Langstrumpf vorlesen, weil für mich das einfach ein Riesenteil der Kindheit ist, so wie es ja bei uns ist und das ja irgendwie auch viele coole Inhalte vermitteln kann, kann man ja zum Beispiel halt auch auswählen und diesen Teil der Geschichte erstmal nicht erzählen oder vielleicht später, wenn das Kind etwas älter ist, darüber reden und dann halt reflektieren, aus welcher historischen Situation das zustande gekommen ist, dass das so im Buch beschrieben wird.
Ja, oder einfach, also ich finde es, glaube ich, am besten, wenn man das dem Kind auch irgendwie, also nicht umschreibt, sondern dem Kind es auch erklärt. Aber wenn das Kind zum Beispiel jünger ist, könnte man die Geschichte auch einfach ein bisschen umschreiben. Dann ist es halt einfach
Oder
nur ein
kürzen,
König.
ja. Ja,
Ja,
genau.
genau, irgendwie so. Also da gibt es ja echt gute Möglichkeiten, ohne das dann irgendwie, ja, so in die, so kolonialistisch irgendwie aufzuziehen.
Ja, voll. Ich finde das auch, was ich halt so spannend daran finde, ist halt, dass, also ich glaube, darüber gab es vor allem, wie gesagt, seit 2009 haben sie erst das Wort geändert auf Südseekönig. Und seitdem würde ich sagen, es ist halt viel besser schon geworden, weil es halt einfach irgendwie was anderes vermittelt. Aber es ist halt schon krass, dass es so lange gedauert hat. Genau, dann, genau, wir können auch noch kurz über Ronja Räubertochter reden. Das ist halt so, dass, also Ronja Räubertochter wird, glaube ich, auch sehr positiv rezipiert, weil es halt auch es hatte auch einen weiblichen Hauptcharakter. Aber auch da ist es so, dass sie irgendwie anfängt, viele Sachen zu machen, weil so ein Junge, der dort auch ist, Birk heißt der, glaube ich, halt viele Sachen macht und sich viele Sachen traut. Und dann ist sie so, ja, sie will dem in nichts nachstehen. Und da kann man sich halt auch fragen, ob das nicht auch einfach für sich stehen könnte. Also ob sie nicht einfach für sich was machen könnte.
Ja, da ist es ja dann auch wieder so, dass der Junge die Norm ist, an dem sich das Mädchen orientiert.
Ja, und sie wird halt als so eher unweiblich beschrieben. Halt dadurch, dass sie so wild ist, würde ich jetzt mal behaupten. Genau, also ich glaube, das ist so die eine große Kritik. Also es gibt auch viel, es gab so eine Analyse von der Süddeutschen Zeitung, die packe ich auch in die Shownotes. Die haben quasi so eine Meta-Analyse gemacht von so einer Datenbank von lauter Kinderbüchern und haben halt mal geguckt, okay, wie viele Coverbilder sind rosa und welche sind blau und was erleben die männlichen Hauptcharaktere, was erleben die weiblichen Hauptcharaktere und so weiter und so fort. Und es ist halt super spannend zu sehen, dass, also es gibt natürlich immer Ausreißer, aber dass es so ist, dass bei Jungs halt das Spektrum viel breiter ist, also die erleben Abenteuer, auch historische Abenteuer, dann irgendwie so Sachen mit Piraten und weiß nicht, Schätzen in der Tiefsee. Und bei Mädchen dreht es sich halt hauptsächlich um so eher so Alltagssachen. Okay, die machen vielleicht mal Urlaub auf einem deutschen Reiterhof und erleben da vielleicht auch ein Abenteuer, aber es ist alles ja sehr lokal und sehr familiär und irgendwie behüteter, was dort beschrieben wird.
Ja, das kann ich auch zum Beispiel mit den drei Ausrufezeichen und den drei Fragezeichen belegen. Also drei Ausrufezeichen sind ja sozusagen die Mädchenversion von den drei Fragezeichen. Bloß, dass es bei den drei Ausrufezeichen viel, viel mehr um Jungs geht und um Liebe und um Freundinnenschaft. Und das ist halt bei den drei Fragezeichen kommt es auch mal vor, aber da liegt definitiv der Fokus überhaupt nicht drauf. Mhm. Und in vielen Fällen kommen da gar keine Mädels drin vor oder gar keine Freundinnen. Und bei den drei Ausrufezeichen ist es schon auf jeden Fall auch ab der ersten Folge so ein Hauptding, dass die sich verlieben, dass die sich untereinander streiten. Also da ist auch klar irgendwie der Fokus nicht nur auf den Fällen, die lösen. Und die Fälle, die lösen, sind auch meistens viel weniger irgendwie gruselig und auch viel mehr so irgendwie Verbrechen auf der Rennbahn oder Superstar in Not oder so. Also das ist schon mehr so auch, weißt du, so in Anführungszeichen typische Mädchen. Also es gibt nicht diese typische Mädchen, aber was als typische stereotypisiert Mädchen deklariert ist es halt, wird.
Was so spannend ist
Stereotyp, genau, ja.
Ich habe auch zu den drei Fragezeichen noch was gelesen. Also das ist halt auch so, dass Frauen oder weiblich gelesene Charaktere hauptsächlich als so Caregiver auftauchen. Also Tante Mathilda, die ihnen den Kirschkuchen bäckt und ihnen Brote schmiert. Und auch es gibt ja auch so quasi diese erwachsenere Version von den drei Fragezeichen, wo halt dann irgendwie die Freundinnen auftauchen. Aber genau sonst, so wie du sagst, ist der Fokus liegt natürlich irgendwie auf den Fällen und auf dem Lösen der Fälle. Wobei ich ja sagen muss, also ich bin so ein riesiger Drei-Fragezeichen-Fan. Also mein Bruder und ich haben das auch immer gehört. Und ich meine, klar, also ich finde es voll wichtig, das zu kritisieren und das zu reflektieren. Aber ich konnte mich irgendwie auch mit denen identifizieren und mit der Art und Weise, wie die Fälle gelöst haben. Also es war für mich jetzt nicht so wichtig, dass die jetzt Justus, Peter und Bob heißen. Aber klar, wäre es cooler gewesen, wenn es vielleicht noch irgendwie diverser gewesen wäre. Das würde ich schon sagen.
Ja, ich finde es auch immer ganz spannend, so als Fun Fact, wenn es mir nicht so gut geht, kann ich meistens nicht irgendwie so spannende Storys hören oder kann ich meistens drei Fragezeichen nicht hören, weil die mir dann zu gruselig sind. aber drei Ausrufezeichen kann ich dann immer hören, weil ich weiß, die sind halt nicht so gruselig irgendwie.
Witzig.
Ja, und es ist auch so, dass die drei Ausrufezeichen, also weil du zum Beispiel auch meintest, ich konnte mich ja auch mit den drei Fragezeichen identifizieren. Aber das ist halt auch so eine Werbemasche, dass immer alles in Geschlechter aufgeteilt werden muss.
Ja, das
es
ist...
Es gibt drei Fragezeichen, ja. Also muss es auch was für Mädels geben. Genauso mit dem Überraschungsei.
Ja,
das Überraschungsei und dann gibt es ein Mädelsüberraschungsei. Das ist wirklich auch einfach so, Werbung. Einfach um den irgendwie Profit noch weiter zu optimieren, wird da so eine Masche draus gemacht, dass nicht alle Kinder das Gleiche haben müssen können, sondern die Kinder müssen auch noch unterschiedliche Spielzeuge haben. Ja, und das ist krass, weil zum Beispiel so drei Fragezeichen, natürlich wäre es irgendwie cooler gewesen, wenn da dann beispielsweise noch irgendwie eine Frau oder eine nicht-binäre Person dabei wäre, dass dann immer noch so ein Gegenstück dabei aufgemacht wird. So drei Ausrufezeichen, warum haben die dann nicht irgendwas gemacht, wo es dann irgendwie eine diverse Gruppe gibt, so.
Ja, und ich finde es halt, tatsächlich ist es auch so, dass man in den letzten Jahren, also es gab halt vor allem da zur Zeit so der 68er und dem Nachfolgenden gab es viel so Reformation in Kinderbüchern, mehr weibliche Hauptcharaktere und allgemein irgendwie so ein breiter gefächertes Bild. Und das ist in letzter Zeit auch wieder rückläufig. Jedenfalls stand das so in der Süddeutschen Zeitung. Ich habe es jetzt nicht selber überprüft, aber es ist tatsächlich so, dass wieder mehr und mehr so Sachen wie, keine Ahnung, Prinzessin Lillifee und Captain Sharky und solche Sachen auftauchen, die wieder sehr viel eindeutiger gegendert sind als, ja, diese Sachen vorher. Also ich glaube, mein Bruder konnte sich auch mit Ronja Räubertochter identifizieren. Weißt du, wie ich meine? Also, und aber so mit so einer Prinzessin Lillifee, die dann alles rosa ist, als ist halt wieder eine ganz andere Geschichte so. Also wenn die so eindeutig gegendert ist, auch wenn rosa natürlich nichts ist, was für Mädchen da ist, aber so von dem Bild, was halt in deinem Kopf gesetzt wird.
Ja.
Genau, ich glaube, bevor wir zu dem Buch kommen, das ich nächste Woche auch viel verwenden werde, wollte ich noch über eine Sache reden, weil ich das super spannend fand, weil ich darüber schon lange nicht mehr nachgedacht habe. Ich weiß nicht, ob du den Glöckner von Notre Dame kennst.
Ja, kenne ich.
Ja, ich kann auch noch mal kurz, ich weiß nicht, wie bekannt das ist. Ich kenne das relativ gut, weil wir das als Video hatten und mein Bruder und ich das häufiger gesehen haben. Aber ich lese mal kurz den Inhalt vor. Also Quasimodo, ein Rom mit multiplen körperlichen Behinderungen, muss seine Tage allein in der Kirche von Notre Dame fristen und ist von jeder gesellschaftlichen Teilhabe wie dem Fest der Narren im großstädtischen Paris ausgeschlossen. Er trifft auf Esmeralda, eine Romney, die Asyl vor ihrer Verfolgung in der Kirche von Notre Dame findet. Zwischen den beiden entflammt eine unsterbliche Liebe, die je nach Version des Buches von Disney bis zu anderen Nacherzählungen für Kinder unterschiedlich endet. Genau, die Inhaltsangabe habe ich aus einem Zeitartikel, den ich auch verlinken werde. Super spannend ist, dass dieses Werk, also es gibt da von verschiedenste Kinderversionen, aber das Hauptwerk war eigentlich, also von Victor Hugo, vom 19. Jahrhundert, also der hat im 19. Jahrhundert gelebt und war eine Geschichte der marginalisierten Gruppen und war als Erzählung über die Unterdrückung von bestimmten Bevölkerungsgruppen, in dem Fall Sintizi und Romnia, eben geschrieben worden. Und das ist halt super spannend, dass halt eigentlich so ein gesellschaftskritisches Buch halt dann letztendlich als Kinderbuch verfilmt wurde und halt auch sehr viele brutale Szenen enthält. Also Quasimodo wird irgendwo mal an so einen Strick gebunden und auch die Esmeralda flieht ja da vor allen möglichen Sachen. Und klar, in den deutschen Versionen taucht auch immer das Z-Wort auf, was ja natürlich auch irgendwie so nicht richtig ist. Aber genau, ich finde es halt super spannend, dass dieses eigentlich gesellschaftskritische Buch dann zum Kinderbuch wurde und jetzt wieder kritisiert wird, weil das bestimmte Rollenbilder oder Gesellschaftsbilder eben zeigt. Genau, also es wird eben gesagt, dass man eben bei Glöckner von Notre Dame, dass man das eigentlich gut vorlesen kann, aber halt immer wieder irgendwie kritische Distanz und Einführung bringen soll. Und das ist vor allem, dass man vor allem aufarbeiten muss oder sollte, dass eben, wie es dazu kommt, dass diese marginalisierten Gruppen da verfolgt werden und was halt der Kontext war damals in Frankreich. Und es wird auch immer wieder, gerade in solchen Kontexten hervorgehoben, dass man natürlich einfach auch Bücher lesen kann, die von Angehörigen dieser Gruppen selber geschrieben worden sind, weil die ja die Perspektive natürlich viel besser darstellen. Ist halt immer die Frage, wie man das umsetzt mit einem Kind, ne? Also es gibt ja schon einen Grund, warum es bestimmte Bücher als Kinderbücher gibt und andere nicht.
Ja. Ja. Ich glaube, es ist halt mega wichtig, auch erstmal zu sensibilisieren, weil viele Bücher werden ja einfach auch gelesen, ohne den Hintergrund zu verstehen und ohne zu verstehen, dass da vielleicht irgendwie marginalisierte Gruppen, Stereotyp, typisch dargestellt werden. Dass da irgendwie dann erstmal so verstanden wird, ah, okay, das Buch sollte ich entweder nicht lesen oder auf jeden Fall in ja, den Kontext setzen. Ja.
Was ich auch ganz toll fand, und das ist auch, also wie gesagt, in dem einen Artikel von der Süddeutschen, über den ich schon am Anfang gesprochen habe, da gibt es eine Übersicht oder so Buchempfehlungen, die halt irgendwie sich ein bisschen, ja, da besser positionieren, sag ich mal, was Geschlechterrollen angeht, was aber auch marginalisierte Gruppen angeht. Und die kann man dann auch durchgehen und sagen, okay, wenn ich jetzt gerade keine Lust habe, einen Klassiker zu nehmen und den dann einzuordnen und zu erklären, dann suche ich mir vielleicht da ein Buch aus, was das irgendwie schon selber kann. Und dann muss ich es nur noch vorlesen, sozusagen. Also ich finde, das ist ja auch immer so, wenn man dann noch so viel Ansprüche daran stellt, ja, und du musst dieses machen und jenes und sonst ist das Kacke. So finde ich es auch wichtig, irgendwie so eine Alternative an die Hand zu geben.
Ja, ich finde es halt auch krass, dass zum Beispiel Märchen sind ja auch so von Stereotypen. Also das ist echt heftig. So.
Ja, auch die Grimmschen Märchen sind halt teilweise auch viel zu brutal für Kinder. Voll. So.
Und auch immer die Prinzessin, die dann irgendwie von einem Prinzen gerettet werden muss und so, schwierig.
Ja.
Und sowas verfestigt sich dann halt auch in den Köpfen der Kinder, ne? Also das ist, glaube ich, das, was wir alle irgendwie auch begreifen müssen, dass so Erzählungen nicht spurlos an Kindern vorbeigehen. So diese Stereotypen, das lernen die, das nehmen die mit auf und übertragen das auf sich selber. So, das ist ein Teil der Sozialisierung, den man nicht unterschätzen sollte.
Ja, und ich glaube, es ist halt irgendwie immer auch wichtig für sich selber, wenn man jetzt Kindern vorliest, seien das die eigenen oder Kinder, die man halt irgendwie zur Betreuung hat oder halt einfach junge Menschen, dass man sich halt überlegt, okay, ist das, was ich hier gerade erzähle oder zeige oder vorlese, entspricht das eigentlich den Werten, die ich vermitteln möchte so? Mm, und ich glaube, damit hat man schon einen relativ guten Check, was man machen, was man für sich vertreten kann und was nicht so. Also das ist so diese individuelle Ebene und gesellschaftlich, klar, müssen dann irgendwie so Sachen geändert werden, wie, dass man wenigstens nicht das N-Wort in einem Buch drin hat, so.
Ja, das ist das Mindeste, ja.
Ja. Genau, dann würde ich sagen, kommen wir noch zu dem letzten Abschnitt. Ich habe nämlich, wie gesagt, das habe ich ja schon am Anfang angeteasert, dass ich nächste Woche da so ein Buch nacherzählen werde auf der Kinderfreizeit.
Richtig cool, ja.
Zusammen mit einer Freundin. Und ich freue mich auch schon drauf. Es ist noch nicht alles vorbereitet, aber wird schon noch. Und wir haben, oder ich habe ausgewählt, Robby Tobby und das Flievertüt. Hm. Das ist ein Buch, ich weiß nicht, ob du das kennst.
Ja, kenne ich. Ich habe das auch. Cool. Das gibt es ja auch von der Augsburger Puppenkiste.
Also es gibt es sogar auch noch so als anderen Spielfilm. Das ist auf jeden Fall von 1967, also ist auch schon eine Weile alt. Und es geht eben um Robby, das ist ein Roboter und Schüler der dritten Robotklasse. Und Tobby, das ist ein Schüler der dritten Volksschulklasse und der ist Erfinder. Und die müssen halt für Robby so drei Aufgaben lösen, die er zum Schulabschluss machen muss. Und dafür fliegen sie dann mit diesem Flievertüt, was so eine Mischung ist aus Auto, Boot und Flugzeug oder Helikopter, fliegen sie dann durch die Welt und versuchen halt diese drei Aufgaben zu lösen. Und ich muss sagen, also ich bin jetzt schon fast durch mit dem Lesen und ich habe es schon auch kritisch gelesen. Also zum Beispiel das Erste, was wir machen, ist, wenn wir das nacherzählen, wir machen aus Tabby die Erfinderin, sodass wir noch irgendwie eine weibliche Hauptrolle haben oder eine weiblich gelesene Hauptrolle und quasi Robby als, weiß ich nicht, eher männlich gelesenen Roboter, ist ja auch in Ordnung. Genau, dann haben wir schon mal das ein bisschen abgesteckt. Und was mir halt aufgefallen ist beim Lesen, es sind halt immer sehr viele männliche Protagonisten, denen man begegnet. Also der Leuchtturmwärter, der Forscher am Nordpol. Ja, viel mehr Protagonisten gibt es eigentlich nicht. Es gibt noch irgendwie so ein
das Monster so ein von Loch Ness.
Das Monster. Und dann gibt es noch einen Kapitän auf diesem einem Schiff, wo sie drauf notlanden. Aber ja. Mhm. Und es gibt halt auch eine Stelle, wo halt ganz klar halt es wird halt von Eskimos gesprochen. Das ist halt auch nicht, das ist auch keine Bezeichnung, die man heutzutage verwendet, sondern wenn, dann spricht man von Inuit, soweit ich weiß. Und letztendlich werden die halt super stark stereotypisiert und halt einfach grundsätzlich falsch dargestellt, würde ich sagen. Also denen wird irgendwie zugeschrieben, dass sie alle bestimmte Fellmäntel tragen und in Iglus wohnen und dass sie halt Lebertran kochen. Ich meine, es wird schon deutlich beim Lesen, dass das schon damals nicht den Anspruch auf den Anspruch auf Richtigkeit hatte. Aber es ist natürlich trotzdem problematisch, dann so eine bestimmte Gruppe einfach so stark zu stereotypisieren. Und deshalb haben wir uns zum Beispiel entschieden, oder ich, dass wir halt schon die Reise zum Nordpol machen werden. Also wir werden uns schon sehr stark an dem Buch orientieren. Aber es wird einfach keine Begegnung in dem Sinne mit irgendeiner Art von Gruppe dort oben geben, sondern sie werden halt den Forschern am Nordpol begegnen und mit denen reden und so, aber eben nicht unbedingt mit anderen Leuten dort oben. Und ich bin gespannt, also wie gut sich das umsetzen lässt, aber ich war jetzt wirklich positiv überrascht von dem Buch, also wie wenig, also es gibt natürlich irgendwie, wie gesagt, diese Geschlechterrollen, aber das ist jetzt nicht so verwunderlich bei einem Buch von 1967.
Ja.
Und bis auf diesen Abschnitt dort ist eigentlich alles andere relativ unproblematisch, weil es irgendwie schon wieder so fantasievoll ist. Also keine Ahnung, wenn die halt in so einer Burg rumlaufen und da eine Maus mit ihnen spricht und dann ein Gespenst kommt und dann irgendwelche Ritterrüstungen rumlaufen, so das, ja, weiß ich nicht, das finde ich nicht problematisch. Das ist ja einfach, ja, ist halt eine Erzählung so.
Ja, schön. Cool. Ja, es gibt ja generell auch heutzutage mega cute und süße Kinderbücher, die irgendwie extra so konzipiert worden sind, dass sie eben Diversität abbilden. Also irgendwie, ich weiß gar nicht, wie das heißt. Es hat eine Freundin von mir, ich glaube, es heißt Meine Familie. Und dann wird aber nicht nur so typisch Mutter, Vater, Kind, die dann irgendwie auch noch alle weiß sind, abgebildet, sondern es gibt so tausend ein bisschen übertrieben, aber ganz, ganz viele unterschiedliche Familienkonstellationen. Und auch nicht nur, ja, weiße Personen werden abgebildet. Und dann gibt es irgendwie Patchwork-Familien ganz viel. Und Familien mit vielen Kindern, Familien ohne Kinder, Familien mit einer Katze als Kind. Also ganz, ganz Unterschiedliches. Und sowas finde ich halt mega. Also ich finde so Kinderbücher, oh, da geht mir voll das Herz auf, weil ich das so schön finde. Und es einfach auch viel mehr den Alltag und die Lebenswelt der Kinder widerspiegelt. Oder ja, dann gibt es da irgendwelche auch Bücher gerade für also LGBTQI-Plus-Menschen. Und dass sowas einfach viel mehr irgendwie auch in Kindergarten und in der Schule ankommt, dass es einfach normalisiert wird und das nicht und sich alle Kinder wiederfinden und nicht nur irgendwie ja weiße
Teil, ja.
Weiße Cis-Kinder. So, ja.
Ja. Was so spannend ist, es gibt auch noch so eine Bücherserie, über die haben wir jetzt gar nicht gesprochen. Mhm. Das ist Conny, die kennst du vielleicht auch. Klar. Die ist relativ beliebt, weil die halt so super viel alltagsmäßiges Zeug abbildet, aber da wird halt auch super stark stereotypisiert. Also die Mutter macht halt alles im Haushalt. Ja, Conny ist meistens mit ihrer Mutter unterwegs und so. Ja. Genau, also ich glaube, es ist auch irgendwie notwendig, mehr Bücher zu haben, wo auch irgendwie Alltag abgebildet wird, weil ich glaube, das auch für Kinder cool ist so. Aber wo halt ja, nicht unbedingt alles so krass, also stereotypisiert wird oder halt, ja, da eine Abwechslung herrscht. Ja, ich glaube, ich würde noch mal kurz zusammenfassen, worüber wir gequatscht haben, genau. Also wir hatten es von Pippi Langstrumpf und Ronja Räubertochter und wie die so mit weiblichen Hauptcharakteren einzuordnen sind. Und davor haben wir noch über Die wilden Hühner gesprochen und Cornelia Funke. Auch eine klare Empfehlung, würde ich sagen. Und dann haben wir ein bisschen über die drei Fragezeichen und die drei Ausrufezeichen und die Unterschiede darüber sinniert. Und noch ein wenig über den Glöckner von Notre Dame gequatscht und wie das mit den marginalisierten Gruppen so aussieht in Büchern. Genau. Und dann noch über Robbie Tobin, das Flievertüt natürlich. Und ich bin wirklich gespannt, wie es läuft.
Ja, ich wünsche euch auf jeden Fall ganz, ganz viel Spaß und würde dann sagen, dass wir jetzt zu unserer Kategorie kommen.
Ja, sehr gern. Soll ich anfangen?
Ja, ich würde noch ganz kurz erklären. Und zwar in der Kategorie stellen wir kurz eine Erkenntnis vor, die wir in den letzten Wochen so hatten und lassen die meistens relativ unkommentiert stehen und hoffen, dass ihr vielleicht auch für euch da was rausziehen könnt und dass ihr da was mitnehmen könnt.
Ja, also die Erkenntnis, die ich hatte, passt auch sehr gut zur Folge. Ich hatte die Erkenntnis, dass man Kinder- und Jugendbücher auch sehr gut Erwachsenen vorlesen kann und es trotzdem viel Spaß machen kann, wenn es das richtige Buch ist.
Ja, und ich hatte die Erkenntnis, dass ich wieder viel öfter Batiken möchte, weil das eigentlich so eine coole Möglichkeit ist, so Klamotten mega individuell zu gestalten und auch wieder so, ja, neuen Pep denen zu geben.
Boah, sehr cool. Ich habe mal eine weiße Hose gebartigt, dann hatte die ein rotes Bein und ein blaues Bein. Das war meine
Lieblingshose. Oh ja, ich erinnere mich an die Hose, ja.
Ja.
Cool. Ja, voll die schöne Folge. Dann, wenn ihr mehr über uns erfahren wollt, könnt ihr gerne noch auf unserer Webseite pantoffelnimregen.de vorbeischauen.
Ja, oder ihr folgt uns auf Instagram, da heißen wir auch Pantoffeln im Regen. Ja, und ihr könnt uns gerne auf irgendwo bewerten, wo ihr eine Bewertung abgeben könnt. Apple Podcasts, iTunes, wie auch immer. Wir freuen uns. Und sonst hören wir uns dann demnächst wieder.
Tschüss.
Tschüss. We'll be right back.